Liebe Gemeinde, meine Überzeugung ist, dass der Mensch zwei Dinge für ein erfülltes Leben braucht. Und zwar Gemeinschaft mit Gott und Gemeinschaft mit anderen Menschen. Klar, wenn jemand von uns aufzählen sollte, was ihm konkret bereichern würde, dann sähe die Liste wahrscheinlich ein bisschen länger aus und ein bisschen spezieller.
Aber ich glaube, dass alle wirklichen guten Dinge von diesen beiden Sachen abzuleiten sind. Und über Gemeinschaft mit Gott, da reden wir in unseren Kirchen ziemlich oft. Viele unserer Angebote zielen genau darauf ab. Und ich würde mal sagen, im Großen und Ganzen sind wir in dem Feld gar nicht so schlecht. In der Gemeinschaft untereinander allerdings haben wir meiner Meinung nach gehörig Nachholbedarf. Und genau darum soll es heute gehen. Ich sehe zwei Hauptgründe für dieses Defizit. Ich habe das extra so niedrig gemacht, damit ich jetzt so tun kann, als wäre ich größer. Also so, zwei Hauptgründe. Erstens glaube ich, dass wir in der Kirche, der Gemeinschaft untereinander, nicht die Bedeutung zumessen, die Gott vielleicht darin sieht. Man sagt uns ja ohnehin nach, dass gerade wir evangelischen Christen recht verkopft sind. Und so wundert es eigentlich auch nicht, dass bei uns Themen wie zum Beispiel Bildung, Kultur, das Verstehen und das kritische Hinterfragen von dem, was man glaubt, einen viel höheren Stellenwert haben. Ah, es tut mir leid, das geht jetzt noch ein paar Minuten so weiter. Dass diese Dinge einen viel höheren Stellenwert haben, als zum Beispiel sich zusammen ein paar Bierchen zu gönnen und sich darüber auszutauschen, was einen gerade bewegt. Und ich komme gleich noch darauf zurück, warum ich glaube, dass selbst Jesus ab und zu einer geselligen Runde mit ein paar Bierchen vielleicht Vorzug geben würde gegen den ein oder anderen Bibelkreis. Eine weitere Argumentation, und jetzt weiß ich nicht, wie wir das gleich machen, weil du gerade ein bisschen in die andere Richtung geschlagen hast. Eine weitere Argumentation gegen die Wichtigkeit von Gemeinschaft begegnet einem besonders häufig in eher frommen Kreisen. Und zwar, alles, was der Mensch braucht, ist die Erkenntnis, dass Jesus Christus für ihn am Kreuz gestorben ist. Mehr nicht. Für ein erfülltes Leben mehr nicht. Wenn man das erkannt hat, ist man eigentlich am Ziel und man kann getrost darauf warten, dass man stirbt und in die Herrlichkeit Gottes übergeht. Ich überspitze das jetzt ganz bewusst und ich möchte ganz sicher nicht die Bedeutung der Rettung durch Jesus Christus herabwürdigen. Aber mir sind Sätze wie diese, die jetzt kommen, halt schon recht häufig begegnet. Wer in irgendeiner Weise das Gefühl hat, dass ihm im Leben noch irgendwas fehlt, der hat Jesus noch nicht richtig gefunden. Oder auch, wer Jesus kennt, der kann nicht einsam sein. Diese Welt und dieses Leben haben nur den Sinn und Zweck, die Auserwählten auf die Ewigkeit vorzubereiten. Und so weiter. Wenn das so wäre, warum hat sich unser Schöpfer dann so viel Mühe mit dieser Welt gegeben? Warum hat er uns Menschen so geschaffen, dass wir uns gegenseitig brauchen? Warum fühlt sich Einsamkeit auch für Christen so bescheiden an? Warum kann man nachweisen, dass sich Kinder ohne menschliche Nähe schlecht entwickeln? Warum kann fast jeder Mensch, wenn er ehrlich in sich hineinhorcht, davon berichten, von einer Sehnsucht nach Nähe, nach Annahme, nach Geborgenheit, nach Liebe, kurzum nach Gemeinschaft mit anderen? Und vor allem, wenn das alles nicht zählt, wenn die Gemeinschaft mit anderen nur nettes Beiwerk ist, warum hat Gott dann, als er Mensch wurde, so unglaublich viel Zeit genau damit verbracht? Mit das Erste, was Jesus tut, ist, sich Mitstreiter zu suchen. Und ich würde mal behaupten, dass das, was die Jünger und Jesus hatten, mehr als eine reine Arbeitsbeziehung war. Das waren trotz aller Unterschiede dicke Freunde. In diese Gruppe von Menschen hat er nach dem, was wir erahnen können, die meiste Zeit investiert. Klar, Jesus hat gepredigt, Spaziergänge auf dem Wasser unternommen und geheilt. Aber selbst da ist berichtet, dass er irgendwann Feierabend gemacht hat. Und nach allem, was wir wissen, hat er die meiste seiner übrigen Zeit in diesen 3 Jahren, in denen sie gemeinsam unterwegs waren, ganz einfach damit verbracht, mit Menschen Gemeinschaft zu haben. Ganz besonders mit den Jüngern, aber auch immer wieder mit allem möglich anderen fremden Menschen. Und dazu passt auch, dass der Ruf, der ihm vorauseilte, der eines Fressers und Weinsäufers war. Das war zwar von seinen Gegnern als Beleidigung und als Herabwürdigung gemeint, aber diesen Ruf hat er sich redlich verdient. Und ich glaube, wir sollten uns eine Scheibe davon abschneiden. Und damit bin ich beim 2. Punkt, warum wir in Sachen Gemeinschaft als Christen Nachholbedarf haben. Denn es ist nicht nur der Stellenwert, den wir ihr geben, sondern auch die Art und Weise, wie wir Gemeinschaft pflegen. Ich weiß, Ausnahmen bestätigen die Regel und von innen heraus, das sind wir heute hier so ein bisschen, kann sich das ganz anders anfühlen. Aber ich würde behaupten, in der Außenwahrnehmung ist das erste Stichwort, das anderen Leuten bei Christen einfällt, nicht Geselligkeit, gute Gemeinschaft, die feiern die besten Partys, die sollte man nicht verpassen und so weiter. Und genau deswegen gucken wir nochmal, wie sich Jesus eigentlich den Ruf als Fresser und Weinsäufer erarbeitet hat. Man könnte meinen, es lag daran, dass sein erstes Wunder nach dem Johannesevangelium die Umwandlung von einer Menge Wasser in einer Menge Wein war und das zu einem Zeitpunkt, als alle eigentlich schon gut Knülle waren. Das ist, glaube ich, nicht der Grund. Es lag wahrscheinlich eher daran, dass Jesus immer wieder mit Menschen zusammen gegessen und getrunken hat. Und er hat das nicht einfach nur so gemacht, um Nahrung zu sich zu nehmen, sondern sehr wahrscheinlich in einer besonderen Form mit einer besonderen Botschaft. Das sogenannte jüdische Gastmahl war zu seiner Zeit eine spezielle Form, mit anderen zu essen, die nach einem festen Ritual ablief. Das ging ungefähr so. Man lud Gäste zu sich ein, dann brach der Hausvater das Brot, dankte Gott dafür, reichte es weiter. Das hat dann das Mahl eröffnet und alle zusammen haben ordentlich gegessen. Es gab natürlich während des ganzen Essens Wein, aber am Ende sprach dann der vornehmste Gast dieser Runde über einem speziellen Segensbecher das feierliche Tischgebet, in dem Gott dann nochmal für alle möglichen Sachen gedankt wurde, zum Beispiel auch für die Gemeinschaft und so weiter. Vielleicht kommt euch das ein oder andere davon bekannt vor, so Brotbrechen, besonderer Becher oder Kelch, aber das ist nicht der springende Punkt an dieser Stelle. Denn diese Form des gemeinsamen Essens, das jüdische Gastmahl, war damals die engste Form der Gemeinschaft miteinander, die man haben konnte. Sowas machte man nur für und mit seinen wirklich engsten Freunden. Das hatte einerseits eine Wirkung nach außen, denn in so einem jüdischen Ort hat jeder mitbekommen, wenn man so ein Gastmahl veranstaltet hat. Und es wusste auch jeder, wer da hinkommt. Und es hat auch dem Eingeladenen gezeigt, dich finde ich gut. Du bist mir einer der liebsten Menschen überhaupt. Und jeder soll und kann es wissen. Genau deswegen auch dieses feste Ritual, damit allen klar ist, was Sache ist, wenn das gemacht wurde. Und genau diese Form wählt der menschgewordene Gott, um mit seinen Mitmenschen Gemeinschaft zu haben. Mit einer kleinen Änderung. Jesus hat sowohl die Rolle des Hausvaters, Brotbrechen, als auch die des vornehmsten Gastes übernommen, Kelch. Aber auch das, würde ich sagen, macht aus unserer Sicht durchaus Sinn. Die Sache war nur, diese Mahlgemeinschaft hat er eben nicht nur mit seinen 12 besten Freunden gehabt, sondern auch mit Leuten, die nach damaliger religiöser Auffassung offensichtliche Sünder und unmögliche Personen waren. Und genau das ist der Grund, warum seine Mahlgemeinschaften für die frommen Menschen seiner Zeit so anstößig waren. Denn wenn er das mit Huren und mit Zöllnern macht, wenn in Jesus wirklich Gott selber mit am Tisch sitzt und sichtbar signalisiert, diese Leute gehören zu mir, das sind mir ein paar der Liebsten, dann stimmt da was nicht, denn es sind Sünder. Und Sünde hat in Gottes Nähe keinen Platz. Es sei denn, Jesus hätte sie aus dem Weg geräumt. Das alles steckt drin in einem feuchtfröhlichen Abend mit reichlich Wein, gutem Essen, richtig tiefgehenden Gesprächen und Gott in ihrer Mitte. Das ist eine Form der Gemeinschaft, die mit Gott und mit den Mitmenschen, die jeder versteht, die für jeden und jede zugänglich ist. Und das Beste daran ist, wir haben immer noch die Möglichkeit, das ziemlich genau so auch zu erleben. Mit Gott in unserer Mitte. Das Letzte, was Jesus den Jüngern dagelassen hat, bevor er gefangen genommen wurde und am Kreuz gestorben ist, war das Versprechen, dass diese Form der Gemeinschaft kein Ende hat, dass er weiter mitten unter ihnen ist, wenn sie das Brot brechen und den Becher kreisen lassen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bekomme jetzt gerade schon richtig Bock, mit euch gesellig zu werden. Es gibt da aber leider zwei Stimmungsdämpfer. Der erste ist ganz offensichtlich Corona. Denn genau das ist alles im Moment nur bedingt möglich. Und tja, da ändern wir heute auch nicht viel dran, aber ich möchte nur so viel dazu sagen. Auch von den ganz frühen Christen sind uns Zeiten überliefert, in denen sie ihre heißgeliebten Mahlgemeinschaften nicht haben konnten. Nämlich wenn sie mal wieder in Gefangenschaft geraten sind. Paulus war mehrmals im Knast und ihm blieb auch dort nicht viel mehr übrig als uns heute. Von der Substanz leben, Kontakt aufhalten auf Distanz, bei ihm waren das Briefe, der arme Junge hatte ja noch gar kein Zoom, und hoffen, dass es bald vorbei ist. Und wenn wir es dann auch hinkriegen, nur annähernd so dankbar und zuversichtlich zu sein, wie Paulus im Philipperbrief, hat er im Knast geschrieben, könnt ihr nochmal nachlesen, dann wäre, glaube ich, schon viel gewonnen. Der zweite Stimmungsdämpfer ist aber ein bisschen nachhaltiger. Jetzt muss ich wieder vorsichtig sein, oder bin ich ja leider selten, aber gut. Also von dem ganzheitlichen und fröhlichen Erleben dieser jüdischen Mahlgemeinschaft ist, wie ich finde, in unserer Abendmahlspraxis nicht so viel übrig geblieben. Ich weiß, dass auch unser Abendmahl trotzdem vielen viel bedeutet. Und das ist auch gut so. Aber für mich kommt da oft wenig Gemeinschaft rüber, wenig Freude über die Auferstehung unseres Herrn und ich werde auch nicht satt. Anders als an Corona können wir daran aber was tun. Am Schluss drei Vorschläge. Erstens, Lasst uns den Wert, auch den geistlichen Wert von gemeinsam verbrachter Zeit, von zusammen essen und trinken und ganz einfach Leben teilen, wieder höher hängen. Zweitens, trauen wir Jesus doch zu, dass er auch bei Burger und Bier oder meinetwegen Brei und Saft unter uns sein kann, wenn wir ihn darum bitten und nicht nur bei Oblate und Wein. Und drittens, nur als ganz experimenteller Vorschlag, lasst uns das Ganze doch mal so lange durchziehen, bis wir als Christen der Versöhnungskirche in Iserlohn den Ruf der Fresser und Weinsäufer weghaben und dann gucken wir, wo wir stehen. Falls die Erweckung wieder erwarten doch noch nicht eingetreten sein sollte, hatten wir wahrscheinlich zumindest eine sehr gute Zeit zusammen und haben ziemlich viel Leben miteinander geteilt. Amen.